Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.
Für die meisten von uns bedeuten die Feiertage momentan einfach nur Freizeit, Eier suchen, Schokolade essen oder im Stau stehen. Aber man kann die Osterschraube ja durchaus noch ein bisschen fester ziehen. Zum Beispiel zurück zur Wurzel, ab nach Rom pilgern, die Auferstehung Jesu Christi feiern und den Segen des Papstes in Empfang nehmen. Auch wir ziehen heute mit Marc Benecke diese Osterschraube jetzt an und widmen uns etwas intensiver dem christlichen Auferstehungsglauben. Da ist eine der Hauptreliquien das Grabtuch von Turin, das von Gläubigen als das Originalgrabtuch Jesu verehrt wird, aber in der Wissenschaft seit über 100 Jahren für heftige Debatten sorgt. Über eine aktuell neue These zur Entstehung dieses Tuches sprechen wir jetzt mit dem Mann, der sich selber gerne mal in ein Leichentuch wickelt, nämlich mit unserem Lieblingsforensiker Dr. Marc Benecke. Hallo Marc.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Welche Thesen gibt es denn generell schon zur Entstehung oder Echtheit des Turiner Grabtuches?
Also das Turiner Grabtuch, was die meisten nicht wissen, das ist ja gar nicht so lange dokumentiert, wie man das wirklich glauben würde. Das stammt also aus mittelalterlicher Zeit, davor gibt es da überhaupt keine Erwähnungen von. Und man hat sich dann gefragt, als man es dann wirklich mal ausgestellt hat, also insbesondere im 19. Jahrhundert, was da überhaupt zu sehen ist. Und dann hat man es einfach mal fotografiert, weil man das damals ja noch schlecht durchs Internet verbreiten konnte oder so, und hat sich das dann angeschaut und stellte fest, wenn man das Bild umkehrt, was man da fotografiert von diesem Tuch, dann sieht man auf einmal die Vorder- und Rückseite eines bärtigen Mannes, und zwar in verdammt guter Auflösung, also ziemlich gut aufgelöst. Manche Leute sehen da heutzutage sogar kleine Schriftzeichen von Münzen, die da möglicherweise auf dem Auge gelegen haben. Man sieht ein bisschen Dreidimensionalität. Manche Leute glauben, dass da sogar Blut zu sehen ist, was möglicherweise aus der Dornenkrone oder so aus den Händen ausgetreten sein könnte. Also es ist schon verdammt gut. Insgesamt ist es aber ziemlich bräunlich und man sieht auf der Originalversion eigentlich recht wenig. Man kann zwar den Körper erkennen, aber es ist nicht so detailliert wie die umgedrehte Version. Und deswegen hat man sich überlegt, wie kann das entstanden sein? Dazu muss man wissen, ich war ja Messdiener und wohne in Köln. Ich war, wo der Kölner Dom auch steht. Da kenne ich also viele Reliquien, habe auch selber schon mal bei einer Untersuchung des heiligen Severin mitgemacht und so. Und warum soll überhaupt ein Tuch um die Leiche gewickelt gewesen sein? Da gibt es zwei Erklärungen. Das eine wäre, dass man nach einem Begräbnisritus, wo man eben noch nicht wie heute diese super teuren Särge benutzt hat, dass man da die Person einfach in ein Tuch einwickelt. Das machen auch heute noch viele Religionen. Die andere ist aber, dass man auf was anderes Bezug genommen hat, nämlich auf ein Schweißtuch, was Jesus benutzt haben soll. Als er so geschwitzt hat, fragt sich natürlich nur, warum dieses Schweißtuch so riesengroß ist. Das Turiner Tuch ist nämlich sehr, sehr groß, also fast 4,5 Meter lang. Und warum dann der ganze Körper drauf zu sehen sein soll. Also das hat sich da scheinbar irgendwie gemischt. Und man hat dann größere Untersuchungen gemacht irgendwann, weil der Vatikan das übrigens nicht als ein Wunder oder sowas anerkennt, sondern sagt, das ist eine Ikone, also eine heiligen Darstellung, muss aber nicht durch ein Wunder entstanden sein, obwohl der jetzige Papst da sehr, sehr, sehr gläubig in dieser Sache ist. Und so hat man sich gefragt, wie könnte es sein? Und die interessanteste Untersuchung stammt vielleicht von 1978. Da hat sich ein Team aus den USA mal zusammengetan. Die meisten davon sind durchaus Befürworter der Idee, dass das sich um eine wundersame Darstellung von Jesus aus dem Grab handeln könnte, dass das Tuch schon umgewickelt ist. Aber einer davon hat was Cooles gemacht. Er hat gesagt, diese ganzen schwierigen und komplizierten Auswertungen, die gucke ich mir gar nicht an. Ich bin ein Mikroskopiker und ich schaue mir das mit meinem Lichtmikroskop an. Das finde ich sehr gut. Das machen wir nämlich auch im Labor. Das ist so eine Zwischenstufe zwischen, dass man es chemisch total zerlegt und nichts mehr übrig bleibt, und zwischen dem, dass man nachdenkt. Das ist nämlich beides oft Murks. Und da hat er gesehen, oder er ist der Überzeugung zumindest, dass das einfach Ockerpigmente sind und Zinnoberpigmente. Und die hat man damals sehr wohl gekannt, zu der Zeit der mittlerweile bekannten Entstehung des Tuches, nämlich im Mittelalter. Und sie sind damals auch sehr oft von Malern genau dafür benutzt worden, um Blut darzustellen. Und Jesus soll ja geblutet haben am Kreuz. Das würde also sehr, sehr gut hinhauen. Und mehrere Jahre später, wurde dann auch noch genau das gemacht, was ich vorhin sagte. Das Ganze wurde, kleine Stückchen wurden entnommen, verbrannt, und an drei sehr, sehr, sehr guten Universitäten wurde dann geschaut, wie alt der Kohlenstoff da drin ist. Und da stellte sich eben auch heraus, dass es sich um mittelalterlichen Kohlenstoff handelt. Die Erklärung mittlerweile, wie, woher das kommen könnte, dass das also nicht 2000 Jahre alt ist, das Tuch, sind sehr, sehr, sehr abenteuerlich. Also die allerabenteuerlichste ist, dass da an Stellen, die man aber nicht sehen kann, in Wirklichkeit mittelalterliche Flicken in das 2000 Jahre alte Tuch eingeflickt wurden. Und als man dann den Stoff entnommen hat zur Untersuchung, sei man durch Zufall auf den unsichtbaren Flicken gestoßen. Man sieht schon, die Erklärer kommen da etwas in Erklärungsnot.
Gut, jetzt hat der Italiener Giulio Fanti eine neue Idee, wie das Abbild Jesu darauf kommen könnte. Was ist denn deren Kern?
Der Kern der Sache ist, dass man diese Dreidimensionalität immer versucht hat zu erklären über Fotografien. Es gibt auch jemanden, der hat das wirklich mal ausprobiert mit einer Statue, hat dann eine Camera Obscura gebaut, wie man die im Mittelalter übrigens schon bauen konnte, hat Silbernitrat verwendet und hat dann eine extrem lange Belichtungszeit benutzt, um eben das dreidimensionale Bild rauszukriegen, weil das Problem ist, dass man eigentlich entweder eine sehr moderne Kamera mit sehr kurzer Belichtungszeit bräuchte, wenn man eine Statue fotografisch auf das Tuch bringen wollte, oder man müsste sich was ganz anderes einfallen lassen. Und der Kollege hat, dem ist jetzt was anderes eingefallen. Und zwar gab es ein paar Versuche in einem schönen Labor im Energieforschungszentrum in Italien, im ENEA. Und dort hat man festgestellt, dass man mit sehr hohen Energien erzeugen kann. Kann man auf kleine, zum Beispiel Stoffstückchen, kann man Bilder sozusagen erzeugen. Also das ist eine Art Mischung aus der fotografischen Technik und den bereits genannten anderen Techniken. Und er sagt jetzt, wenn man schlagartig diese Gewebestücke altern könnte, dann bräuchte man nur diese sehr starke Energiequelle. Er sagt aber selber, aus dem Leichnam selbst ist wohl nicht so viel Energie rausgekommen. Also muss da irgendwas anderes passiert sein, entweder durch Leichengase. Da kann ich aber sagen, dass die mit Sicherheit, dann hätte das Bild auf dem Turiner Tuch nicht so ausgesehen. Eine gasgeblähte Leiche sieht nämlich sehr, sehr aufgeblasen aus. Und das zweite Problem an der Sache ist auch, dass wenn man diese starken elektromagnetischen Impulse im UV-Bereich gerne haben, erzeugen möchte, dann braucht man für das Tuch von der Länge des Turiner Grabtuchs 34 Milliarden Watt, was also mehr ist, als auf der ganzen Erde verbraucht wird in diesem Zeitraum. Das heißt, dann würde also die gesamte Stromversorgung der Erde zusammenbrechen. Da sind wir also wieder bei der übernatürlichen Energieerklärung. Aber woher diese ganze Energie kommen kann, weiß keiner. Aus der Leiche soll sie nicht kommen. Es könnte ein Kugelblitz sein, hat man gesagt. Aber der Kugelblitz hätte das Problem, dass er kein sehr scharfes Bild erzeugen würde. Ich denke also, dass der Einzige, der seine Murmeln im Kopf hatte, der Kollege von 1978 war, der gesagt hat, das sind halt einfach Pigmente und irgendeiner hat es draufgemalt oder dass man es eben wirklich über eine Statue gelegt hat und über sehr lange Zeit fotografiert hat.
Vielen Dank, Marc.
Sehr gerne.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.